Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hallo.
Hi, Liebes. Heute ist soweit. Heute machen wir keinen Feel-Good-Podcast wie beim letzten Mal, sondern reden über die richtigen Scheißthemen, oder? Das haben wir uns vorgenommen.
Die Scheißthemen des Lebens.
Die absoluten Tiefen und Schwierigkeiten, die wir durchleben mussten.
Bei einem Kinderwunsch.
Bis zu unserem Küken, ja.
Ja. Aber nicht alle.
Nee, alle würden gar nicht in eine Folge passen. So viel Scheiße hält dann eine Podcast-Folge doch nicht aus. Sorry. Aber ich glaube, über den ersten Fehlversuch wollten wir heute ja mal ausführlich sprechen.
Genau, um einfach auch da eine Awareness dafür zu schaffen, wie es Frauen damit geht. Weil wenn man das selber nicht durchlebt, kann man sich es, glaube ich, nicht vorstellen. Oder Paaren, auch du hast drunter gelitten. Aber es schweigen einfach noch so viele drüber aus Scham oder aus, ich weiß nicht, aus einem komischen Gefühl, das sich da ergibt, dass man einfach nicht drüber sprechen kann in unserer Gesellschaft. Und das wollen wir heute durchschlagen. Wie fangen wir an?
Ich denke, wir sollten mal beschreiben, wie wir es vielleicht entdeckt haben damals.
Hm. Weißt du es noch?
Ich weiß es noch. Es war ein Wochenende im Spätsommer, im Frühherbst, wo wir ganz normal zu Hause waren. Und wir wissen wollten, ob unsere Versuche, schwanger zu werden, in einer fruchtbaren Phase geglückt haben. Und wir uns einen Test dafür gekauft hatten.
Mhm. Wir haben davor schon mal einen Test gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und der war negativ. Und dann kam bei mir ein halbrunder Geburtstag und eine große Party, die ich mit all meinen, unseren Freunden schmeißen wollte, weil ich mir einfach dachte, das Leben ist so kurz und man sollte alle Momente, die man zum Feiern hat, nutzen, und habe deswegen alle eingeladen in eine tolle Bar bei uns in der Stadt. Und obwohl der Test negativ war, hatte ich so ein komisches Gefühl und habe dann zu dem Kellner beziehungsweise zu dem Barbetreiber, mit dem wir diese Party ausgemacht hatten, gesagt, hey, kannst du deinen Leuten sagen, immer wenn ich Wein bestelle, dass sie mir alkoholfreien Wein bringen? Und das haben wir dann so gemacht. Ich habe mir dann einfach ein Glas alkoholfreien Wein nach dem anderen reichen lassen und habe da erstmal noch mit niemandem groß drüber kommuniziert, dass ich ein komisches Gefühl hatte, weil ich ja bisher noch gar keinen positiven Test hatte. Und wegen dem Gefühl wollte ich jetzt nicht alle wuschig machen.
Wir haben den Test ja auch sehr früh gemacht.
Mm, genau.
Also konnten, obwohl er negativ war, die Schwangerschaft nicht ausschließen. Wir hatten das Gefühl und wir wollten es, glaube ich, auch nicht ausschließen. Wir wollten es so unbedingt. Und dann haben wir quasi einfach gesagt, komm, du trinkst nichts auf dem Event. Ich habe damals noch was getrunken. Hm. Dann fällt es nicht so komplett auf. Und bei mir ist es ja biologisch erstmal nicht so wichtig. So war das damals.
Ja, und dann, ich glaube, eine Woche später haben wir dann den Test gemacht, wieder am Wochenende. Und dann war der positiv. Und wir haben es beide, glaube ich, nicht fassen können.
Ja, das war ja, um dann einen kleinen Einblick zu geben, so, dass du den Test gemacht hast und dann dauert er ja einige Minuten, bis er die Anzeige dann hat, und du hast es auf das Gesicht des Tests gelegt, dass man ihn quasi nicht lesen kann, bist dann wieder zurückgekommen zu mir ins Bett, das war am Morgen, an einem Wochenende, und hast gesagt, lass ihn uns gemeinsam umdrehen, ich schaff's nicht, allein drauf zu schauen, oder? So habe ich mich erinnert.
Dann haben wir es umgedreht und dann waren da einfach zwei fucking Striche. Sorry, wenn ich hier fluche im Podcast, aber das war so ein krasser Moment.
Mega krass. Wir hatten es ja letzte Folge erwähnt, wir hatten es seit ungefähr einem Jahr zu der Zeit versucht.
Nee, nicht ganz. Nee, es war schon, wir haben jetzt nicht eine lange Reise hinter uns gehabt, aber ja, wir dachten halt, wir werden sofort schwanger, und dafür war dann die Enttäuschung doch schon da, als es dann 3-4 Mal nicht geklappt hat. Also so viele negative Tests hatten wir gar nicht. Aber das fühlt sich vielleicht im Nachhinein
fühlt
länger
an. Fühlt sich krasser
an,
ja, ja, genau. Und dann geht ja ein Orkan, ein Wirbelwind an Gefühlen los. Wir sind jetzt schwanger, krass. Und jetzt ist es soweit, von dem er immer nur geplant hat oder gesprochen hat. Das war schon schwer zu verarbeiten. So viel Begeisterung.
Genau, dann, ich hatte den Tipp von einer sehr guten Freundin von mir bekommen. Grüße gehen raus an dich, Claudi. Dass ich mir sofort eine Hebamme suche, weil die ja sehr umkämpft sind bei uns in der Stadt. Und habe dann auch gleich eine kontaktiert, die liebe Gabriele. Und die hat dann auch kurze Zeit später mir dann zugesagt, dass sie mich begleiten wird und habe dann auch ein, zwei Freundinnen davon erzählt und dann haben wir beschlossen, wir sagen es meinen Eltern, weil die auch schon Lust drauf hatten, Oma und Opa zu werden, kann man mal sagen, oder? Meine Mutter hat da ja schon immer wieder auch so Hints gedroppt und dann haben wir Tassen besorgt mit Oma und Opa drauf und sind zu ihnen rausgefahren. Und ich habe den alten Schwangerschaftspulli von meiner Mutter angezogen, den habe ich mir irgendwann mal gezockt gehabt. Da steht vorne drauf 9 months und hinten ready or not. Das fand ich immer sehr lustig. Genau, und dann haben wir die überrascht und die haben sich auch mega gefreut, oder?
Die waren voll aus dem Häuschen und wir haben uns ja bewusst vorgenommen, dass wir den Eltern Bescheid sagen und den Freunden noch nicht, weil es sehr früh war. Aber es war mega schön. Die sind beide voller Euphorie und die Tassen und sie werden jetzt Opa und Oma und das haben sie sich schon immer erträumt. Also ein glückseliger Nachmittag.
Genau, genau. Und dann war eigentlich auch alles gut. Wir hatten dann einen Frauenarzttermin bei meiner Frauenärztin, die ich mir da auch zu dem Zeitpunkt auch neu gesucht hatte. Und die hat dann gesagt, ja, man kann jetzt noch nicht so viel sehen. Hat da so ein kleines Foto für uns gemacht, das ausgedruckt, unser erstes Ultraschallbild. Und das haben wir dann mit nach Hause genommen. Herzschlag konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht hören. Und die hat dann aber gesagt, wir können erst, ach, waren das 4 Wochen? Ich glaube, erst in 4 Wochen wiederkommen. Also es war ein relativ langer Zeitraum, wo ich mir dachte, oh man, ich würde eigentlich gerne jetzt schneller was sehen oder hören.
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Ultraschall. Da war so ein kleines Pünktchen drauf zu sehen, wo sie uns erzählt hat, das kann quasi unser Kind sein. Das war wohl nicht 100% sicher, weil es noch sehr früh war. Aber das hat sich bei mir sehr eingebrannt, dass unser kleines Pünktchen da zu sehen war.
Und dann hatten wir da eigentlich ein paar schöne Wochen. Ich weiß noch, wir sind dann immer zu einem Mexikaner frühstücken gegangen am Wochenende, so ein mexikanisches Brunch. Und ich habe mir dann immer über meinen Bauch gestrichen und mich gefreut, wie jetzt das leckere Essen durch die Plazenta dann zu unserem Pünktchen kommt. Also es war eine super kuschelige und schöne Zeit. Und dann hatte ich einen Dreh mit, ich glaube, das war NDR. Oder war das ARD direkt? Also öffentlich-rechtlichen. Total tolle Chance für mich, einfach da nochmal bodysynchron in einem größeren Rahmen zu zeigen. Und das war am 30. Oktober.
Einen Tag vor dem Feiertag, den wir hier haben.
31. Oktober, sorry, genau. Der Oktober hat genau 31 Tage, also Halloween. Und an dem Morgen bin ich aufgestanden und hatte eine leichte Blutung, eine leichte Schmierblutung und habe dann schon Schiss bekommen und überlegt, ob ich den Dreh absagen soll.
Du musst vielleicht noch erklären, dass der Dreh bei uns im Haus damals war.
Ja, das stimmt.
Also wir sind 2 Tage vorher rotiert, alles zu putzen, alles vorzubereiten. Es gab verschiedene Drehspots in der Küche, im Wohnzimmer, auch einer im Schlafzimmer. Das heißt, wir und du hatten schon ordentlich Stress. Mhm. Und dann kam am Morgen eben die Schmierblutung auf. Ich nenne sie jetzt mal Schmierblutung, weil wir uns das so eingeredet haben, dass es eine Schmierblutung ist erstmal, um die Sorge, dass es vielleicht ein möglicher Verlust des Kindes ist, auszublenden und haben uns dann, weil das Kamerateam ja schon bei uns in der Stadt übernachtet hat und auf dem Weg zu uns war, dafür entschieden, erstmal in den Tag zu gehen.
Genau, das durchzuziehen und ja, ich kenne das von meiner Arbeit, tatsächlich können Schmierblutungen während der Schwangerschaft mal auftreten. Also das ist jetzt nichts, weswegen sich jede verrückt machen sollte, das kann auftreten, deswegen habe ich mich jetzt auch damals entschlossen, mich nicht verrückt zu machen, sondern einfach vom Besten auszugehen, weil wenn es passiert, kann man es eh nicht ändern. Genau, und dann hatte ich diesen Dreh mit diesem Team und der ging wirklich den ganzen Tag. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen und es war schon anstrengend. Also am Abend war ich richtig platt. Du hast sie dann, glaube ich, noch kurz kennengelernt am Abend, gell, das Team. Wir haben da ja auch zusammen gekocht und haben dann das, was wir gekocht haben, für den Dreh auch gegessen. Und das war eigentlich echt nett mit denen.
Es gab dann Unmengen leckeres Essen, die Kameraleute und auch die Organisatoren dahinter waren wirklich nett, hatten dann noch einen schönen Abend, haben das ausklingen lassen und ich glaube, wir sind dann auch ziemlich zügig in die Ruhephase übergegangen.
Ja, genau, wir sind dann ins Bett gegangen und am nächsten Morgen bin ich auf die Toilette und dann war da so viel Blut und dann wussten wir eigentlich, es ist vorbei.
Genau. Es war dann natürlich auch Feiertag.
Allerheiligen.
Was heißt, die gewohnte Frauenärztin, bei der wir uns wohlfühlen oder du dich wohlfühlst, war dann auch nicht da. Das heißt, muss dann erstmal schauen, wer hat Notdienst, wo müssen wir hin?
Dann hingen wir doch ewig lang in dieser Hotline, ich glaube 116, 117, zu wem wir jetzt überhaupt gehen können, bis die uns dann gesagt haben, okay, die und die hat Notdienst. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann war da halt nicht offen, weil wir so früh dran waren, gell? Du hast dann schon zur Tür geschaut, wann die endlich aufmachen. Da stand schon eine andere Frau davor.
Man ist halt genau zwischen den Stühlen. Man hat irgendwie schon auch Tränen in den Augen und weint teilweise, weil man ja irgendwo schon weiß, dass so viel Blut nichts Gutes bedeutet. Aber man hat natürlich noch keine ärztliche Gewissheit und hat noch so einen Mini-Restfunken Hoffnung, an dem man sich klammert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Eigentlich war sie nicht wirklich da, aber man hat auch noch keine so hundertprozentige Endgültigkeit.
Ja, das stimmt.
Und sind dann, nachdem uns die Hotline den diensthabenden Arzt genannt hat, dann in diese Praxis gefahren und waren dann zu früh und dann muss man da in so einem kalten Flur noch ohne Stuhl ewig warten, du musstest
ja
stehen.
Ja, vorher, ich weiß noch genau dieser Moment, wie du da drauf gewartet hast, jetzt, dass die Türen sich öffnen und ich saß im Auto und da kam dann Unstoppable von Sia im Radio. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke und ich mir dachte, auch wenn das jetzt das Ende ist von dieser Reise, will ich trotzdem nicht aufgeben. Und auch dieser Kinderwunsch, der wird weitergehen und der ist unstoppable. So, und das hat sich bei mir so eingebrannt. Ich kriege jetzt feuchte Augen, wenn ich daran denke, weil das war wirklich so ein Moment, wo ich versucht habe, den Kampfgeist in mir schon zu wecken, aufgrund der schlimmen Botschaft, die uns gleich bevorsteht. Genau, und dann mussten wir da in diesem Flur warten. Das war so Linoleumboden. Es gab keine Stühle. Und ich musste dann da stehen. Du hast dann, glaube ich, noch gefragt, ob wir nicht einen Stuhl haben können, weil ich so Schmerzen auch zu dem Zeitpunkt dann hatte.
Es war denen halt scheißegal.
Es war denen scheißegal. Und es hat für mich ewig gedauert. Und dann musste ich noch irgendwie sagen, in welcher Woche wir sind. Und dann haben die gesagt, nee, in der Woche können sie gar nicht sein, wenn sie da und da ihre Periode hatten. Und ich habe ja meinen Zyklus mit NFP getrackt. Ich wusste ganz genau, in welcher Woche ich bin, weil ich wusste, wann mein Eisprung war und so weiter. Und dann musste ich da mit denen noch rumdiskutieren. Also es war wirklich unangenehm, dann sind wir endlich dran gekommen. Erinnerst du dich noch an diese Frauenärztin? Die war auch so schrecklich.
Die hatte ultra den Raucherhusten. Ich weiß auch nicht. Also die war.
Du hast immer gesagt, die hat gekutzt.
Ja, die hat, als ob sie gleich vor uns hinkotzt. Sorry für den Ausdruck.
Aber nee, du hast immer vom Kutzen gesprochen und ich kannte dieses Wort im Nachhinein dann gar nicht und habe das dann irgendwann gegoogelt. Ja. Und es gibt es wirklich, gell? Das ist für so ein komisches Husten.
So eine Art Keuchhusten, ja. Und du hast das jetzt etwas übersprungen. Wir sind ja dann reingekommen, nachdem wir in diesem Warteflur waren. Und dann wurde ja kaum mit uns gesprochen. Wir mussten erstmal 4 Seiten Papier ausfüllen. Du warst irgendwie mit Schmerzen und wir hatten das Blut.
Ah, das mit dem Papier weiß ich gar nicht mehr.
Ja, also, und dann war ich halt schon maximal geladen und aggressiv. Und dann hat die halt auch noch irgendwie rumgehustet und rumgekutzt. Also deshalb war ich da einfach ja nicht in meiner besten Form.
Und dann hat die gesagt, es ist nichts mehr da. Und ob wir uns sicher waren, dass überhaupt was da war?
Die war null einfühlsam.
Null.
Die hat dann, ja, als ob wir uns sicher waren, so nach dem Motto, habt ihr euch vielleicht getäuscht, also da war ja eigentlich auch gar nichts und was wir jetzt da ihren Feiertag stören, ja, so hat es sich für mich angefühlt.
Ja, nee, das ging, glaube ich, auch darum. Sie hat dann zu mir gesagt, ja, es ist wichtig, dass ich mir sicher bin, weil sonst kann es auch sein, dass ich eine Eileiterschwangerschaft habe und ins Krankenhaus muss. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ein Ultraschallbild bekommen, da war ein Punkt drauf. Ja, und sie hat dann wirklich so lange rumgefragt, dass ich dann selber auch unsicher geworden bin und dann im Nachhinein mir nicht mehr sicher war, war da jetzt was oder ist es vielleicht doch eine Eileiterschwangerschaft?
Sie hat uns mega Angst gemacht.
Also sie hat uns ultra krass Angst gemacht und das war einfach so eine beschissene Situation.
Ja. Es kam von ihr auch überhaupt kein verständnisvolles oder liebevolles Wort. Ich erwarte ja von der Ärztin jetzt nicht, dass sie da tief wie ein Familienmitglied einsteigt, aber irgendwas Nettes hätte ich mir schon erwartet.
Ja, es war super nüchtern. Es war super nüchtern und es war einfach, ich glaube, der schlimmste Moment in meinem Leben. Vielleicht für dich auch. Mhm. Und ich weiß noch, wir sind dann zurückgefahren. Sie hat halt dann gesagt, es blutet halt jetzt. Ich muss halt jetzt einfach, soll keine OBs verwenden.
Und wir sollen es beobachten, weil sie hatte uns ja mit der Eileiterschwangerschaft da eben noch gehörige Angst gemacht.
Ja, wir sollen halt zum Gynäkologen dann so schnell wie möglich gehen und es dann nochmal überprüfen lassen.
Ich meinte, dass wir nachts die Beobachtung haben sollten, ob du starke Bauchschmerzen bekommst. Dann hätten wir nachts ins Klinikum sollen, sollte es eine Eileiterschwangerschaft gewesen
sein. Hat sie das gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Doch.
Gut, ich glaube, ich war da auch ein bisschen neben mir gestanden tatsächlich. Gut, dass wir nochmal drüber reden. Aber sie hat dann auch gesagt, ich soll so schnell wie möglich dann auch zum Gynäkologen gehen, um meinen HB-Wert checken, nicht meinen HB-Wert, meinen HCG-Wert checken lassen, also mein Schwangerschaftshormon, um dann eben zu gucken, dass das runtergeht. Das muss runtergehen, weil sonst ist eben auch Gefahr Eileiterschwangerschaft. Und dann waren wir im Auto und dann meine ich, dass ich zu dir gesagt habe, dass du allen Bescheid sagen sollst, die wir informiert hatten über die Schwangerschaft, dass es nicht geklappt hat und dass sie mich aber bitte in Ruhe lassen sollen, oder? War das
ja,
so?
Ja, ich habe dann auch nur eine Textnachricht geschrieben, weil mir war auch nicht nach Telefonieren zumute und habe dann einfach unseren Eltern, den paar wenigen Leuten, die mir es erzählt haben.
Ich glaube, meine Eltern nur, oder? Deine Eltern wussten es nicht.
Kurz Bescheid gegeben und eben auch gebeten, dass wir erstmal Ruhe bekommen und dass wir uns melden würden, wenn wir uns dazu bereit fühlen. Und das haben sie auch respektiert.
Ja, und das, die Aufarbeitung im Nachhinein, da kommen so viele Bilder in den Kopf. Also wer im Kinderwunsch ist, versteht das vielleicht. Man hat sich dann ausgemalt, Weihnachten mit dem Schwangerschaftsbauch. Nächstes Jahr im Juli wäre es dann gekommen. Da wäre Sommer gewesen, dann wäre ich da mit meinem Baby im Sommer rumgelaufen durch unseren Garten und einfach so viele Bilder, die einen aufarbeiten. Das war, glaube ich, bei mir das Schlimmste, weil ich mir dieses Leben mit Kind schon so ausgemalt hatte und auf einmal war da wieder ein Leben ohne Kind, was vor mir lag, auf das ich mich überhaupt nicht mehr gefreut habe.
Ja, für mich war das Kind ja auch schon Teil unseres Lebens. Wir wussten es ja da seit einigen Wochen und das war im Alltag präsent. Man ist aufgewacht, hat deinen Bauch vielleicht kurz gestreichelt. Das war schon, klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ein Leben zu dritt in einer gewissen Form. Mhm. Und das wurde einem dann wieder genommen. Also bei mir war es nicht jetzt nur die zukünftige schöne Sache, die da auf uns zukommt oder die schönen Momente, sondern auch schon ja, der Verlust, was wir schon gewonnen hatten.
Ja, und dann mussten wir nach Hause in dieses leere Haus und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, weißt du noch, wir waren im IKEA und haben uns Kinderzimmer angeguckt und hatten doch dann schon Griffe gekauft, weil mir die so gut gefallen haben.
Das waren so runde, knubbelige Holzgriffe, die dir gefallen hatten. Und dann haben wir einfach so ein bisschen, um es positiv zu manifestieren, gesagt, ja, wir kaufen natürlich jetzt noch kein Kinderzimmer in der frühen Phase, aber die Griffe, die nehmen wir schon mal mit. Ich glaube, ich bin sogar, weil sie nicht mehr vorrätig waren, dann ein zweites Mal damals noch in IKEA gefahren, um die Griffe zu holen.
Du hast dich doch von denen anrufen lassen, dass die dich anrufen, wenn die Griffe da sind, weil die sehr gefragt waren. Und deswegen haben wir auch zugeschlagen und ja, die lagen dann irgendwie in der Nachttischschublade und ich habe dann gesagt, schau, dass du die wegbringst, ich will die nicht mehr sehen, weil alles so unendlich wehgetan hat.
In dem Moment fühlt man sich halt maximal allein und ich habe dann erst später gecheckt, dass es vielen oder mehreren Leuten so geht. Wir haben es dann ja auf Social Media geteilt und dann hat sich ein alter Kollege aus dem Studium gemeldet, dessen Schwester es zum Beispiel auch erwischt hatte und wusste ich halt nicht vorher und das war für mich schon so eine Erkenntnis, dass es echt nicht so selten ist.
Ja, der hat dann sich auch sehr bedankt, dass wir darüber sprechen, weil das einfach wichtig ist, ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür zu schaffen. Ich glaube, unsere Elterngeneration hatte das noch nicht. Da hat man das einfach verschwiegen. Aber ich wusste das auch von Freundinnen, die das erlebt haben. Und ich wusste immer, dass ich irgendwann diese Fehlgeburt teilen möchte, um einfach anderen Mut zu machen, dass es eben passieren kann. Aber ich wollte es erst teilen, wenn ich quasi mein Happy End gefunden habe. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich es dann öffentlich geteilt habe. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach mit niemandem drüber reden.
Uns hätte es damals super gut getan, wenn das in der Gesellschaft mehr Thema wäre und weniger eine Tabuzone. Ist ja auch ein Grund, warum wir es euch jetzt in dem Podcast ausführlich erzählen. Weil das alleine fühlen macht es einfach noch eine Ecke schwerer. Und das ist eh schon maximal beschissen.
Genau, als wenn man wüsste, hey, das passiert ganz vielen, das ist normal. Lasst euch nicht entmutigen davon, weil du denkst ja dann, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, bei dem es nicht geklappt hat und alle anderen um dich rum, die kriegen Kinder ohne Ende, kein Problem. Du siehst dann gefühlt nur noch Schwangere rumlaufen und denkst dir, what the fuck, warum die und nicht ich? Warum ich nicht? Es fühlt sich einfach so unendlich ungerecht an. Ich habe dann so einen richtigen Groll bekommen auf Schwangere, die ja gar nichts dafür können, für mein eigenes Schicksal. Aber es hat sich einfach so unendlich ungerecht angefühlt.
Es war maximal ungerecht. Wir haben uns dann aber eingekuschelt, uns Comfort Food gemacht und uns isoliert von allem anderen.
Und dann hätte ich ja zur Gynäkologin nochmal gemusst, um eben den HCG-Wert zu kontrollieren und zu gucken, dass da keine Eileiterschwangerschaft vorliegt. Und habe dann diese Sprechstundenhilfe angerufen, hing ewig lang in der Warteschleife und dann hat die mich angemotzt, was ich jetzt eigentlich will, wenn es doch schon festgestellt worden ist. Und ich habe dann das Heulen in der Leitung angefangen. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, weil ich einfach so am Ende war und habe dann gesagt, ja, aber mir wurde gesagt, dass das nochmal kontrolliert werden muss. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn es sein muss, dann halt irgendwie in 2 Wochen. Wo ich mir auch im Nachhinein denke, wie nachlässig kann man eigentlich sein, wie fahrlässig kann man eigentlich sein. Und also es war für mich so schlimm, dass ich dann darum betteln muss, dass mich nochmal ein Arzt anschaut.
Also ich weiß auch nicht, eine Frauenarztpraxis, deren Alltagsgeschäft es ist, dass die da nicht sensibel sind oder auch die Sprechstundenhilfen dann da nicht vielleicht schon mal gelernt haben, es passiert ja, haben wir gerade gesagt, doch hin und wieder. Die Frau hat jetzt was Dramatisches erlebt. Ich bin vielleicht kurz mindestens höflich, im besten Fall einfühlsam. Das verstehe ich bis heute nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch nicht. Und dann hatte ich aber auch noch nach meinen Blutwerten in der Schwangerschaft gefragt, weil die hatte die damals abgenommen, mir aber nicht durchgegeben. Und ich wollte die einfach noch mal sehen, ob da irgendwas ist. Und dann hat sie gesagt, ja, die sind da, die können Sie holen. Und dann bin ich dahin vor meinem Termin. Also der war ja erst in 2 Wochen und habe meine Blutwerte geholt. Und dann gucke ich auf diese Blutwerte und sehe TPO-Antikörper bei, ich glaube, plus 3000. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Weil vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Wir waren beide im Sommer vor dieser Schwangerschaft beim Hausarzt und haben unsere Werte durchchecken lassen. Also ob wir gesund sind, was Eisen angeht, Zink, Vitamin B, D und so weiter. Ob das alles passt. Und der hat dann bei mir festgestellt, dass mein TSH, also das ein Schilddrüsenhormon ist das, ein bisschen zu hoch ist, beziehungsweise ein Hormon, das die Schilddrüse aktiviert, das vom Gehirn ausgesendet wird, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit in die biologische Tiefe. Das war zu hoch und aus seiner Sicht zu hoch. Es gibt da einen Streit darüber in der Ärzteschaft, soweit ich das weiß. Das war über 2,0, ich glaube bei 2,3. Und er hat gesagt, man hat oft Erfolge, wenn man das auf um 1 senkt, also dass es sich ungefähr bei 1,0 befindet. Und hat mir dann L-Tyroxin verschrieben, das ist ein Medikament, das eben dazu führt, dass dieses Schilddrüsenhormon gesenkt wird. Und als ich das dann genommen habe, quasi da sind wir auch schwanger geworden. Das war in Berlin. Da waren wir in Berlin unterwegs und dann habe ich da das zum ersten Mal genommen und da hat dann die Schwangerschaft geklappt. Und was ich aber nicht wusste, ist, dass ich nicht nur dieses erhöhte TSH hatte, sondern woher das kam. Er meinte, das sei ganz normal. Er hat dann nicht weiter geforscht. Und auf diesem Frauenarzt-Blutbild stand dann eben, dass die Antikörper erhöht sind von der Schilddrüse. Und das ist ein Anzeichen für die Erkrankung Hashimoto. Ich weiß das von meiner Arbeit. Und ich bin nicht darüber informiert worden von meiner Frauenärztin. Die Werte lagen ja da schon einige Weile vor. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, wo das eigene Immunsystem die Schilddrüse angreift. Und das geht mit einem erhöhten Risiko für Fehlgeburten einher. Und es war für mich einfach so schlimm, dass mir das keiner gesagt hat. Ich habe dann das mit der Hashimoto geteilt, das mit der Fehlgeburt nicht, aber mit der Hashimoto. Und daraufhin ist eine Hashimoto-Expertin, eine Ärztin auf mich zugekommen und hat mich da ganz toll unterstützt. Hier Shoutout an Dr. Dorothea Leinung. Die ist wirklich toll auf dem Gebiet und hat mir quasi gesagt, was ich machen kann. Also, dass ich zum Beispiel mehr Protein konsumieren sollte, dass ich auf Gluten verzichten sollte und so weiter. Also einige Tipps zum Thema Hashimoto. Und hat mir eben auch gesagt, dass ganz viele Frauen unfruchtbar gehandelt werden von ihren Ärzten und aber in Wirklichkeit eine versteckte Hashimoto haben und das einfach nicht erkannt wird und dass das ein Riesenskandal ist.
Aber ich muss schon nochmal sagen, das war ja ein doppelter Schlag für uns und vor allem für dich. Es war die Fehlgeburt ja, durch die wir durch mussten und dann dieser Blutwert, von dem du jetzt berichtet hast, dann hast du erstmal die Diagnose bekommen, Hashimoto zu haben. Also du hast eine Autoimmunerkrankung, damit muss man aber erstmal umgehen. Mhm. Und dann auch noch der Zusammenhang, dass die Autoimmunerkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich war, dass wir unser Pünktchen, wie wir es jetzt nennen, verloren haben. Und das ist einfach ein doppelter Schlag in die Magengrube gewesen.
Ja.
Das habe ich noch sehr gut in Erinnerung.
Ja, also das war wirklich hardcore, diese Zeit. Ich habe dann richtig gestruggelt damit. Und nur durch dieses, was mache ich denn jetzt gegen die Hashimoto, damit mein Körper wieder so gesund ist, dass ich schwanger werden kann? Ich glaube, das hat mir dann Kraft gegeben, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt schauen, dass ich so schnell wie möglich, so gesund wie möglich werde, damit das mit dem Kinderwunsch klappt. Da sind wir wieder bei diesem Sia-Song, den ich dann im Kopf hatte, dass ich einfach unstoppable bin. Das hat mir dann geholfen, mich aus diesem Loch wieder rauszuziehen.
Ja, du bist ja auch eine sehr ehrgeizige Person, die sich dann in Dinge massiv verbeißt. Und dann hattest du endlich einen Weg, um den du kämpfen konntest. Vorher war es so Verlust und Schmerz und Leere und dann, keine Ahnung, probieren wir es halt irgendwie nochmal. Und jetzt hatten wir so einen Punkt zum Angreifen, wo man den Hebel ansetzen kann.
Weil das Warum so ein bisschen klarer wurde.
Genau,
kann man es ja nicht sagen, aber...
Genau, man kann sich sicher sagen, man hatte so eine, ich nenne es mal Art Erklärung, warum es nicht geklappt hat, zu hoher Wahrscheinlichkeit oder vielleicht auch nicht, aber das haben wir einfach nutzen können, um zu sagen, okay, dann geben wir hier jetzt Gas und verbessern dann die Situation, verbessern den Blutwert oder die Blutwerte, um wieder bereit zu sein.
Ich habe dann noch die Empfehlung bekommen, zu einer Degum-Spezialistin zu gehen und meine Schilddrüse ultraschallen zu lassen von der, dass die sich das mal anguckt, wie das mit der Hashimoto genau aussieht. Weil
Degum sollte man vielleicht erklären.
Magst du?
Degum ist ja ein spezielles Zertifikat für Ultraschallfähigkeit und hochauflösenden Ultraschall vor allem. Und damit kann man die Schilddrüse deutlich besser und detailreicher analysieren.
Als es der Hausarzt macht.
Als es ein super durchschnittliches Ultraschall bei jedem Hausarzt kann.
Genau. Und die habe ich dann gesucht und die hat mir auch sehr viel geholfen. Aber bevor ich vielleicht auf sie zu sprechen komme, ich habe ja dann den Termin bei der Gynäkologin gehabt. Da warst du auch dabei. Erinnerst du dich noch?
Ja, sehr gut.
Ich habe mir dann am Abend vorher sogar noch eine Mail geschrieben, ob ich jetzt komme oder nicht. Das war irgendwie total merkwürdig. Ich weiß nicht, wie sie drauf kam, dass ich nicht komme. Und ich habe dann zu ihr gesagt, was ihre Sprechstundenhilfe mit mir gemacht hat und habe da auch wieder leider das Weinen angefangen. Ich hasse es ja, vor anderen Leuten zu weinen, weil ich mich dann sehr unprofessionell fühle und nicht ernst genommen. Aber ich hing einfach so emotional noch in den Seilen. Und die hat dann quasi behauptet, dass sie sich das gar nicht vorstellen kann, weil sie stellt ja nur sensible Leute ein.
Ja, also das war die nächste Unmöglichkeit. Ich war ja da mit dir gemeinsam in der Praxis. Ich war dann so an dem Punkt, soll ich jetzt was entgegnen und in einen Streit gehen, in ein Streitgespräch oder nicht? Ich habe mich dann auch dagegen entschieden, weil ich mir dann dachte, wohin führt's? Aber einfach an der Stelle von ihr als Ärztin und Chefin der Praxis zu erwarten, hey, sorry, die war irgendwie unhöflich, dann nehme ich das auf meine Kappe, das wäre es mindestens gewesen. Dann der Frau, die gerade ein Kind verloren hat, vorzuwerfen, sie hätte sich das irgendwo eingebildet, das könne nicht sein, oder dich ja der Lüge zu bezichtigen, fand ich halt einfach maximal scheiße.
Ja, ja. Und ich habe dann auch das mit der Hashimoto angesprochen, warum ich darüber nicht informiert worden bin. Und sie meinte dann nur, ja, das sei ja überhaupt nicht relevant für den Kinderwunsch. Also, ja.
Gut. Kann jetzt vielleicht auch ihrem Bildungsstand in dem Spezialgebiet geschuldet sein.
Als Ärztin?
I don't know. Aber trotzdem dann nicht zu sagen, okay, dem Hinweis hätte man nachgehen müssen, auch wenn die Faktenlage nicht eindeutig ist, oder einfach irgendwas Positives, Einfühlsames, Konstruktives und nicht ein Abtun. Weil es war ja ein Abtun und es war auch ein Fehler im Nachhinein. Das war ein klarer Fehler.
Ja, also sie hätten mich zumindest da informieren sollen, als die Blutwerte vorlagen, dass ich Hashimoto habe. Sie hat dann zu mir gesagt, ja, das hätte sie mir schon gesagt, wenn ich dann zum nächsten Termin gekommen wäre. Aber ich finde, das muss man früher ansprechen, weil es ja doch ein relevanter Faktor einfach in der Schwangerschaft ist.
Die bittere Wahrheit ist ja, ich habe ja als Mann in der Phase Frauenarztpraxen erst so wirklich kennengelernt.
Stimmt, und du warst vorher nie dabei.
Und die jetzt beschriebene Praxis mit der unhöflichen Sprechstundenhilfe und dem nicht erkannten Blutwert, ist halt einfach auch noch die beste.
Ja, wir sind da immer noch.
Also die Praxis, die wir vorhin berichtet haben, wo wir eben an dem Notdiensttag die Fehlgeburt dann bestätigt bekommen haben, die war ja noch schlechter. Und das hat mich einfach auch so ein bisschen schockiert, dass es da einfach so eine schlechte Qualität der Frauenarztpraxen gibt.
Ja, ja, also ich glaube, die Frauenarztpraxen, die sind alle okay, bis zu dem Zeitpunkt, wo du was hast.
Ja, wenn du halt normale Vorsorgen machst oder irgendwie die Verhütung benötigst als Teenager oder sowas, ja, aber wenn es darauf ankommt, haben die irgendwie alle nicht performt. War ja, so mein Gefühl.
Ja, ja, war leider auch mein Gefühl. Also ist echt schwierig, einen guten Frauenarzt zu finden. Gibt es bestimmt da draußen. Ich glaube, dass es viele tolle, engagierte Frauenärztinnen und Ärzte gibt, aber ich habe sie noch nicht kennengelernt. Doch in meinen Weiterbildungen. Also das war auch kein schönes Erlebnis. Aber da ist mir zumindest bestätigt worden, dass es eine Fehlgeburt ist und keine Eileiterschwangerschaft. Gut, zu dem Zeitpunkt wäre ich wahrscheinlich auch tot gewesen, wenn es eine Eileiterschwangerschaft gewesen wäre. Später dazu mehr in der nächsten Folge. Und dann sind wir zu dieser Degum-Ärztin gegangen, die ich rausgetaucht habe. Die war in München, ist eine Privatärztin, also man muss es selber zahlen. Und die hat sich dann rausgestellt, hat nicht nur ein Degum-Zertifikat, sondern die ist auch absolute Nährstoffexpertin. Also die kennt sich richtig gut mit Mikronährstoffen aus. Und die hat dann bei mir festgestellt, dass ich auch einen massiven Eisenmangel habe, was ja mein Hausarzt, auch nicht erkannt hat. Und hat mir dann erstmal 5 Eiseninfusionen reingejagt. Und danach ging es mir auch viel besser.
Die war das genaue Gegenteil von den anderen Frauenärzten. Also da muss ich jetzt mal positiv sprechen, dass ich hier nicht die ganze Zeit Ärzte bashe. Die war wirklich super professionell, einfühlsam, hat erklärt, hat uns abgeholt, hat auch mal selbst weitergedacht, an was es noch liegen könnte. Also da muss ich wirklich sagen, das war eine Top-Adresse, die du da gefunden hast.
Hat auch von ihren eigenen Erfahrungen mit der Fehlgeburt gesprochen und jetzt gesagt, dass sie 2 gesunde Jungs hat und dass das wird. Also war tröstend. Sie hat mich jetzt nicht in den Arm genommen oder so, aber ihre Worte haben mich in den Arm genommen.
So kann es auch gehen.
Ja, also das war so schön und ich feiere diese Frau immer noch. Also wir gehen auch noch regelmäßig zu der, um Nährstoffe checken zu lassen, weil die einfach so ist, wie man sich einen Arzt wünscht. Und dann hatten wir so ein bisschen dieses dieses Ziel. Wir waren dann auch wieder beim Gynäkologen. Die hat dann festgestellt, dass mein Körper schon wieder Gas gibt, nachdem ich ja wochenlang geblutet habe. Das dauert ja ewig, bis du diese Fehlgeburt abgeblutet hast. Das ist ja das nächste Nervige. Du bist ständig mit diesem Blut konfrontiert und immer mit diesem Schmerz, weil man ja ständig sieht, man blutet immer noch. Das war echt ätzend. Aber dann waren wir beim Gynäkologen und weißt du noch, was die dann da gesehen hat in meinen Eierstöcken?
Die nächsten Eizellen, die ranreifen.
Ja, aber wie viele waren das? Weißt du es noch?
Waren das nicht 5 oder 6 sogar?
Nicht ganz so viele, 3 Stück. Also sie hat gesagt, okay. Wenn ihr Drillinge wollt, dann go.
Habe ich es zu optimistisch abgespeichert, aber es war ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
Genau, also ich hatte dann wirklich 3 Eizellen, die da ready waren. Also normalerweise wächst ja eine heran und bei mir waren es wirklich 3. Also mein Körper hat danach irgendwie überkompensiert.
Oder er wollte dich einfach motivieren und sagt, hey, versuch's nochmal, ich bin bereit.
Genau, aber wir haben dann da den Zyklus ausgesetzt, weil das war uns dann doch ein bisschen zu riskant mit Drillingen nach einer Fehlgeburt. Und ja, haben dann gesagt, wir greifen im neuen Jahr wieder an. Also das war wirklich ein Monat danach ging es schon wieder Vollgas. Also mein Körper hat sich echt schnell erholt. Aber der Geist war noch nicht ganz so erholt. Und was haben wir dagegen gemacht?
Wir haben dann vor Weihnachten gesagt, wir müssen nochmal raus, weil uns die Decke auf den Kopf fällt. Und hatten dann, ich glaube, 4 oder 5 Tage London gebucht, wenn ich mich richtig erinnere.
Wir wollten ursprünglich ja sogar über Weihnachten abhauen, weil ich gesagt habe, ich will Weihnachten nicht hier verbringen mit diesen ganzen Gedanken. Ich habe mir vorgestellt, Weihnachten bin ich schwanger mit meinem Babybauch, der sich langsam beginnt abzuzeichnen und ich halte das nicht aus, Weihnachten hier zu sein. Das war unser ursprünglicher Plan.
Aber die haben es nicht übers Herz gebracht, unsere Familien dann allein zu lassen an Weihnachten. Und dann waren wir, glaube ich, die 4 Tage bis zum 24. in London. Und haben für dich als alten Harry Potter Fan das Musical in London angeschaut.
Genau, das war richtig, richtig schön. Also wir hatten da unser Lieblingshotel gebucht. Das ist so eine Hotelkette, die so vor allem für Leute ist, die von unterwegs auch arbeiten, wo man in der Lobby ganz toll arbeiten kann. Haben da ein bisschen unser Jahr geplant mit Bodysynchron, uns ein bisschen in die Arbeit gestürzt, Harry Potter angeguckt und schön gegessen, wie wir
extrem
immer tun.
Viel und lecker gegessen.
Mhm. Genau, und das hat richtig gut getan, um dann mit Kraft ins neue Jahr zu starten und quasi diese unschöne Erfahrung hinter uns zu lassen.
Es war ein wunderbarer Abschluss eines echt beschissenen Halbjahres.
Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, mein Tipp, weil ich immer wieder danach gefragt werde, was macht man nach so einer Situation? Mir hilft es am besten, sich abzulenken, was Schönes zu machen, was einen wirklich richtig glücklich macht. Und ich bin so ein Harry Potter Ultra. Harry Potter lesen hilft mir auch immer, aber in Musical gehen ist noch besser. Also wirklich was machen, was dich glücklich macht und versuchen, nach vorne zu schauen. Was kann ich tun, um neu anzugreifen, um neuen Mut zu schöpfen, um ja die Energie zu entwickeln für das, was kommt.
Wir haben es aber auch nicht verdrängt. Wir haben es verarbeitet, die Trauerphase. Wir haben viel drüber gesprochen. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, unser Pünktchen ist auch immer noch in Gedanken bei uns. Also wir haben das verarbeitet und dann aber eben auch, wie du sagst, zum richtigen Zeitpunkt dann nach vorne geblickt und dann nicht in dem Schmerz verharrt oder ein verdrängter Schmerz, der immer wieder hochkommt. Und dann kam das Frühjahr und wir haben wieder Anlauf genommen.
Und das, ja, hat semi-gut geklappt, aber darauf gehen wir dann in der nächsten Podcast-Folge ein. Jetzt wollen wir erstmal von euch wissen, habt ihr zu dem Thema Fehlgeburt noch Fragen? Uns ist es wirklich wichtig, mit diesem Podcast auch das Thema Fehlgeburt aus seiner Tabu-Ecke herauszuholen, damit einfach mehr Frauen sich trauen, offen darüber zu sprechen. Deswegen, wenn ihr möchtet, nutzt gerne die E-Mail-Adresse in den Shownotes und schickt uns dahin all eure Fragen. Und wenn genügend Fragen zusammenkommen, dann machen wir sehr gerne nochmal eine Q&A-Folge zu diesem Thema.
Wenn ihr die heutige Folge wichtig oder interessant fandet, empfehlt sie gerne euren Freunden, Freundinnen, Bekannten weiter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns 5 Sterne da lasst, damit unsere Arbeit noch viele andere und weitere Menschen erreichen kann.
Danke fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.